Hier auf Radio 3 stellen wir Ihnen ja jeden Monat ein Buch aus unserer aktuellen Sachbuch-Bestenliste vor. Und da steht auf Platz 3 der Schriftsteller und Historiker Philipp Blom mit seinem Buch Hoffnung über ein kluges Verhältnis zur Welt. Die Weltlage sieht ja aktuell eher nicht so toll aus. Kriege, Klimakatastrophe, Artensterben, die Herrschaft von künstlicher Intelligenz verdüstern dann doch einigen Menschen, vielen Menschen, den Blick in die Zukunft, könnte einen glatt dazu verleiten, alle Hoffnung auf einen guten Ausgang der Sache fahren zu lassen. Aber gibt es denn wirklich keinen vernünftigen Grund mehr zu hoffen? Dieser Frage geht Philipp Blom in seinem Buch nach und ich freue mich sehr, mit ihm spreche ich jetzt. Guten Morgen, Herr Blom.
Ja, guten Morgen, Frau Herzog.
Wie kommen Sie angesichts der düsteren Weltlage auf den verwegenen Gedanken, ein Buch über Hoffnung zu schreiben?
Naja, erstmal ist es kein Buch, das allen Leuten sagen will, ist eh okay, es gibt überhaupt keine Probleme, sondern es ist ein Buch, das wirklich über Hoffnung nachdenken will, weil das ja ein mächtiges Gefühl ist und übrigens auch nicht so ein einfaches Gefühl. Man kann ja nicht nur für gute Dinge auf gute Dinge hoffen, sondern es ist eigentlich daraus entstanden, ich gebe ganz viele Vorträge und die gebe ich über die Klimakrise und was das für unsere Demokratien bedeutet und die dunkle Zukunft. Und dann steht ganz oft nach dem Vortrag ein junger Mensch vor mir und sagt, aber Herr Blom, wenn das richtig ist, was Sie da sagen, was gibt's denn dann noch zu hoffen? Mhm. Und in solchen Situationen habe ich ungefähr 2 Minuten Zeit, weil irgendjemand auf mich wartet und mich irgendwo hinbringen will oder sowas. Und dann sage ich irgendwas Nettes und verschwinde in die Dunkelheit und fühle dann immer, Mensch, den habe ich eigentlich nicht ernst genommen. Das ist eine Frage, die eine bessere Antwort verdient. Und deswegen habe ich mich dann hingesetzt und habe dieses Buch geschrieben. Und das war ein richtig schwieriges Buch zu schreiben, weil es nämlich ganz kurz ist. Und ich habe festgestellt, ein längeres Buch zu schreiben ist viel einfacher. Da kann man sich viel mehr hinter klugen Zitaten und Geschichten und sonst was verstecken. Aber in so einem kurzen Buch muss man so schnell Farbe bekennen. Also das war ein spannender Prozess.
Und verstecken hinter sowas wollten Sie natürlich sich nicht. Wenn man über Hoffnung schreibt, muss man erstmal überhaupt über Hoffnung nachdenken. Was ist denn das eigentlich für ein Konzept zu hoffen? Woher kommt das? Gibt es eine Gehirnregion, in der Hoffnung angesiedelt ist? Oder ist das was Religiöses? Was ist das Hoffnung?
Es gibt keine Gehirnregion, oder zumindest weiß ich das nicht, da müssen Sie einen Hirnforscher fragen, aber es gibt eine geografische Region, denn Hoffnung ist komischerweise was ziemlich Spezifisches. Hoffnung kommt aus der jüdisch-christlichen Tradition, aus dem einfachen Grund, wenn man auf etwas hofft, hofft man ja, dass die Zukunft anders sein könnte als die Vergangenheit, dass sie besser sein könnte, dass sie gestaltbar ist. Und dafür braucht man eine Idee von der Geschichte, die sich entwickelt und die anders wird. Und viele Kulturen haben das nicht gehabt. Die haben eine zyklische Idee von Zeit gehabt, so wie die Jahreszeiten. Es geht immer wieder rum. Menschen werden geboren, Menschen werden alt, Menschen werden sterben. Aber im Prinzip ändert sich nichts. Die Vergangenheit ist wie die Zukunft. Aber mit der jüdischen Messias-Hoffnung und dann dem Christentum und der Hoffnung aufs jüngste Gericht und auf das Leben danach hat die Geschichte eine Richtung gekriegt. Da geht's irgendwo hin, da geht's auf ein Ziel zu. Und in dem Kontext kann man hoffen. Und zum Beispiel das klassische Chinesische hat kein Wort für Hoffnung. Das hat hat Worte für bestimmte Erwartungen, die man hat. Aber dieses Konzept von Hoffnung ist ein sehr christliches und hat sich dann sozusagen in unserer Kultur natürlich in dem Maße, wie unsere Gesellschaften weniger religiös geworden sind, hat sich das auch das Konzept sozusagen verselbstständigt.
In früheren Zeiten, in denen Religion bei uns eine zentrale Rolle gespielt hat, hatte Hoffnungslosigkeit auch noch nicht so Hochkonjunktur wie heute. Aber was ist jetzt an die Stelle der Religion getreten? Gibt es eine postreligiöse Hoffnung?
Ja, das ist sozusagen ein bisschen meine Frage, denn die Frage war dann ja, also in der Welt wie der heutigen, wie ist es da möglich zu hoffen? Und da geht es nicht nur um die Krisen, denn man kann ja auch sagen, wenn es einem schlecht geht, ist es einfacher zu hoffen, sondern es geht auch um die Struktur unserer Gesellschaften, die sozusagen alles auf dem Individuum ablädt und sagt, du bist super, du bist fabelhaft, du kannst alles erreichen, du kannst jeden Traum realisieren, aber du bist im Wettbewerb mit allen anderen und du hast deine Ziele und das sind Konsumziele und du kannst du auch erreichen. Und komischerweise ist es in so einem Kontext nicht sehr einfach zu hoffen, denn die Hoffnungen, die man für sich selbst hat, werden meistens enttäuscht. Also das ist keine schlechte Strategie, auf solche Sachen zu hoffen. Die klügste Hoffnung ist, glaube ich, die, die sozusagen den eigenen Horizont übersteigt, wo man sagt, ich hoffe etwas für meine Gemeinschaft, für die Zukunft, für die Generation meiner Kinder und dafür setze ich mich ein. Also wenn man einen Horizont aufbaut, der ein bisschen größer ist als man selbst, das ist natürlich für religiöse Menschen viel einfacher. Die kriegen das sozusagen fertig geliefert. Aber wenn man das nicht hat, das trotzdem zu schaffen, das ist was Schwierigeres. Denn ich glaube, es ist eine gute und sinnvolle Energie, mit der wir leben können. Diese Hoffnung auf eine andere Zukunft. Und dann kommt es im Prinzip darauf an, in der eigenen Welt Möglichkeiten zu sehen und Möglichkeiten zu schaffen, dass sich was ändern kann.
Also Sie sprechen gerade von dieser generationsübergreifenden Hoffnung. Ein Kapitel in Ihrem Buch heißt ja auch der lange Atem. Für so eine Hoffnung braucht man Zeit. Wer hat denn heute noch Zeit für so etwas, für so eine große generationsübergreifende Hoffnung?
Ja, das ist eine gute Frage und das ist, glaube ich, eine wichtige Frage, weil man daran sieht, wie kurzatmig wir geworden sind in unserem Denken über uns selbst und über die Menschen um uns herum. Und ich glaube, das ist vielleicht kein Denken, was uns besonders gut tut und die längere Perspektive, die wird einfach durch sozusagen die Intensität von Kapitalismus und von ewigem Wachstum und von Bauen und Zerstören schwieriger gemacht. Aber diese längere Perspektive ist was Wichtiges für eine Gesellschaft. Und ich zitiere da ein Beispiel, was mich sehr fasziniert hat. Ich bin kein gläubiger Mensch, aber hier geht es um den Architekturplan für einen Turm des Wiener Stephansdoms. Einen Architekturplan aus dem 15. Jahrhundert, also 600 Jahre alt. Und der Architekt hat damals 8 Meter hoch ganz genau den Aufriss der Fassade gezeichnet. Und er wusste, dass nicht mal seine Enkel diesen Turm jemals sehen würden, denn der andere Turm des Stephansdoms hatte schon 300 Jahre gebraucht. Aber er hat trotzdem damit angefangen und er wusste, er ist Teil von etwas, was größer ist als er, was Generationen brauchen wird, um fertig gemacht zu werden, aber wo er sozusagen in diesem Fall buchstäblich Stein für Stein daran beitragen kann. Und ich glaube, das ist eine Art zu denken, die wir ein bisschen verlernt haben, aus sehr erklärbaren Gründen, die aber sehr wichtig wäre für uns, denn ich glaube, wir leben auch ein bisschen in Gesellschaften, die eigentlich die Zukunft eher mit Angst sehen, die eigentlich wollen, dass die Zukunft nicht passiert, dass sich nichts verändert, dass sie nichts von dem hergeben müssen, was sie jetzt haben, weil sie so ein bisschen den Verdacht haben, die Zukunft wird nicht besser, die Zukunft wird schlechter. Und ich glaube nicht, dass man so letztendlich als Gesellschaft zusammenleben kann. Sozusagen als gemeinsame Zukunftsvermeidung. Mhm. Man braucht schon eine Richtung, in die man gehen will, weil sich die Sachen sowieso verändern. Und ich glaube, dafür braucht man eine Sicht, die ein bisschen länger dauert. Und ich glaube, das kann man auch in der säkularen Welt haben. Das kann man auch im heutigen Deutschland oder im heutigen Europa haben.
Also wir brauchen dringend wieder den Blick über unsere Kanten hinaus sozusagen.
Über den Tellerrand, ja.
Über den Tellerrand hinaus, um Hoffnung auch wieder zu lernen als Gesellschaft. Wie wir das schaffen, darüber sprechen wir hier gleich. Herr Blom, Sie haben gerade gesagt, um Hoffnung wieder zu lernen, und zwar gesellschaftlich, kollektiv hoffen zu können, um das wieder zu bekommen, muss man über den Tellerrand blicken können. Wie schaffen wir das?
Ja, also ich glaube, es ist erstmal wichtig, gerade in unseren Gesellschaften wieder sich daran zu erinnern, Hoffnung ist nicht dasselbe wie Optimismus. Wir haben auch kein Recht drauf, dass die Zukunft besser wird, aber wir können uns dafür einsetzen. Und Hoffnung ist so ein bisschen, dass man sich für was einsetzt, was Sinn hat, weil man dran glaubt, egal wie es ausgeht. Und das ist ein bisschen was anderes. Und wie kann man das erreichen? Ja, ich glaube tatsächlich, also für mich zumindest ist Hoffnung was Aktives. Das ist nicht so die Idee vom kleinen Hund, der am Tisch sitzt und wartet, bis was abfällt und halt hofft, dass es was Gutes wird, sondern wir müssen uns diese Welt schon selbst schaffen. Und das ist ein wirklich ganz aktiver Versuch, sich einen Handlungsraum zu bauen und sich mit anderen Menschen gemeinsam für was einzusetzen, was man für sinnvoll hält. Also auch was gemeinsam zu organisieren, Gemeinsamkeit zu schaffen. Und ich glaube, das wird ein bisschen schwieriger, wenn man sich sozusagen aufsaugen lässt in die Gemeinsamkeit der sozialen Medien. Mhm. Das ist eine analoge Gemeinsamkeit, die da viel besser funktioniert. Also mit richtigen Menschen, mit richtigen Körpern, die sich richtig in einem Raum gemeinsam treffen. Denn auch das, also dass wir uns sozusagen aus unserer analogen Welt immer wieder so wegzaubern lassen, tut unserem Hoffnungshorizont, glaube ich, nicht sehr gut.
Also das bedeutet ganz konkret, ich könnte Hoffnung schöpfen als Kollektiv, wenn ich mich kollektiv zum Beispiel für ein Projekt im Klimaschutz oder gegen das Artensterben engagiere.
Ja. Wenn man was Sinnvolles tut, und auch wenn man weiß, dass es fast aussichtslos ist, dass man große Gegner hat, dass es eine sehr schwierige Aufgabe ist, dann gibt es einem doch eine ganz andere Energie, als wenn man das nicht tun würde. Als wenn man sich einfach hinsetzt und sagt, naja, es hat ja sowieso keinen Sinn, was soll ich denn machen? Mhm. Wenn man da sitzt und resigniert, das ist das Gegenteil von Hoffnung. Hoffnung hat immer was mit trotzdem zu tun. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Gedanke. Vielleicht darf ich das mal illustrieren. Also stellen Sie sich vor, Sie sind jung, Sie sind 20 und Sie verlieben sich schrecklich in jemanden. Und der Sex ist toll und die Gespräche sind toll und Sie wollen immer gemeinsam sein und Sie reisen sogar zusammen und Sie gucken sich ein bisschen verstohlen junge Paare mit Kinderwägen an und sehen auf einmal, Sie schauen ganz anders auf die Zukunft. Aber jemand wird nervös, einer von Ihnen wird nervös und überlegt sich, kann denn das gut gehen? Und googelt, wie groß die Chance ist für Langzeitbeziehungen. Und findet, also da kommt doch bald die Gewohnheit und die Menschen langweilen sich miteinander und der Sex ist nicht mehr toll und man muss die Steuern zahlen und die Kinder und die Familie und es ist alles schrecklich anstrengend und dann kommt Altersarmut und häusliche Gewalt und sie rechnen sich aus, die Chance auf eine glückliche Langzeitbeziehung ist 4%. Nun wird bei 4% Chance niemand auch nur die Straße überqueren. Warum also sich selbst jemandem anvertrauen und die besten Jahre, die man hat? Ganz einfach, weil die Alternative nicht besser ist, nämlich da zu sitzen mit Helm und Ellenbogenschützern und zu hoffen, dass man nie was erfährt und dass man nie scheitert und sich dem aussetzt. Das ist auch kein Leben. Und weil nur dadurch, dass es Menschen immer wieder versuchen, diese sinnlose Herausforderung anzunehmen bei 4% Chance, schaffen Menschen es tatsächlich, wenn auch nur für eine Zeit lang, glücklich miteinander zu leben und was zu bauen, was es vorher noch nicht gegeben hat. Und ich glaube so ein bisschen, wir leben für diese 4%, sonst wären sie wieder einbetoniert in die Wirklichkeit, wie sie nun mal ist.
Ich höre bei dem, was Sie gerade sagen, Herr Blom, immer durch ohne andere Menschen, echte Menschen. Schaffe ich es nicht?
Nee, das ist doch, glaube ich, so. Mhm. Also ich glaube, Hoffnung ist eine Aktivität und Hoffnung ist was Soziales, was einen Widerhall braucht. Hartmut Rosa würde sagen, eine Resonanz braucht. Mhm. Und durch diese Resonanz, die wir in anderen fühlen, können wir gemeinsam dieses Gefühl aufbauen.
Was ich jetzt auch oft gehört habe, ist etwas Sinnvolles tun, Sinn. Hätte Ihr Buch auch Sinn heißen können?
In einer gewissen Weise ja. Wobei, wie gesagt, also für mich ist dieser Sinn was Kompliziertes und darum geht es auch viel in dem Buch. Denn wir brauchen eine Idee davon, was sinnvoll ist. Aber wenn man nicht an Gott glaubt und sozusagen keinen vorgefertigten Sinn serviert kriegt, dann muss man auch sozusagen selbst den eigenen Hals hinhalten für das, was man für sinnvoll hält. Das heißt, dann muss man auch Entscheidungen treffen in der realen Welt, danach, was man für gut und für schlecht hält. Und das könnte falsch sein. Morgen kann jemand kommen und mich davon überzeugen, dass das alles nicht richtig gewesen ist. Aber damit mit dem Risiko muss ich also leben. Also meinen Sinn muss ich schon selber tragen. Aber letztendlich ist dieser Sinn natürlich auch immer Teil einer Gemeinschaft, Teil einer Gesellschaft, Teil einer Geschichte. Was wichtig ist, denn das heißt auch, jede Gemeinschaft, jede Gesellschaft hat ihre eigene Geschichte, hat auch ihre eigene Idee von Sinn. Und das heißt, keine davon ist über alle anderen erhaben. Aber sie haben alle ihre Konsequenzen in der realen Welt. Sie schaffen alle mehr oder weniger Leid. Und deswegen kann ich zumindest schon unterscheiden, welche Art von Sinn für mich die vitalere und richtigere ist.
Das bedeutet, Herr Blom, letztlich hat in Ihrem Konzept Hoffnung unbequemerweise auch viel mit Verantwortung zu tun.
Ja, natürlich. Es ist ja das Bauen der eigenen Zukunft. Und also, ein bisschen anders hat das ein indischer Freund formuliert, dem ich geschrieben habe und der komischerweise natürlich auch nicht aus einer christlichen Kultur kommt, auch mit dem Wort Hoffnung wenig anfangen könnte. Und der dann sagte, also was das für mich eigentlich ersetzt, ist ein Möglichkeitssinn. Und dann schrieb er wunderschön, die besten Sachen in meinem Leben sind immer dann passiert, wenn ich mich auf die Verletzlichkeit des Handelns eingelassen habe. Und das ist ein bisschen Ihre Verantwortung. Denn die Verletzlichkeit des Handelns heißt ja auch, wenn ich jetzt was tue, könnte das falsch sein, ich könnte es schlecht machen, ich könnte nicht genug Informationen haben oder es könnte was schiefgehen. Aber das ist das Risiko, mit dem ich leben muss. Ich muss diese Handlung selbst setzen und selbst verantworten. Und wenn ich das tue, dann kann ich auch sozusagen eine Zukunftsperspektive aufbauen, die mir erlaubt zu glauben, die Zukunft könnte besser sein als die Vergangenheit, das heute ist.
Haben Sie ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Der Schriftsteller und Historiker Philipp Blom auf Radio 3 über sein Buch Hoffnung über ein kluges Verhältnis zur Welt. Erschienen bei Hansa, 184 Seiten ist das und kostet 22 Euro, das E-Book 16,99. Und dieses Gespräch finden Sie gleich auch bei uns auf der Website auf radio3.de.